Hallo Eriet.
Hallo Herzberg.
Wo waren Sie denn gestern Abend?
Mehrzweckhalle Bürgeln.
Haben Sie etwa gearbeitet?
Ja, Sie ja auch. Wenn auch freiwillig und ehrenamtlich.
Bei mir ist alles Hobby. Ich krieg dafür kein Geld.
Alles Kunst.
Alles Kunst. Gestern war der Mittwoch, der 21.12. Was war da genau los in Bürgeln, Herr Ried?
Letzte Sitzung der Gemeindevertretung für dieses Jahr.
Für dieses Jahr. Tagesordnungspunkt 1. Unsere Fans.
Wir müssten eigentlich mal, schade, dass das nicht so interaktiv ist, ne? Könnten wir jetzt mal eine Abfrage machen. Ja, Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Form- und Fristgemäßheit der Ladung und Feststellung der Tagesordnung sowie eventuelle Erwägungen zu Einwendungen gegen die Niederschrift, die aber nicht eingegangen sind.
Haben Sie das jetzt abgelesen hier von meinem Zettel auf dem Kopf?
Ich kann nicht so gut über den Kopf lesen. Wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, könnte ich es auch ablesen, aber das kriege ich noch ungefähr so hin. Viel wichtiger ist, dass Sie gestern den Vorsitz hatten.
Das ist nicht wichtig, aber unser Herr Vorsitzender, Helmut Fiedler, hatte sich leider etwas zugezogen am Fuß.
Genau, konnte kurzfristig dann nicht kommen. Naja, wichtig ist es schon, weil es was Besonderes ist, denn normalerweise, wie gesagt, macht das der Herr Fiedler, aber der hatte sich leider verletzt und konnte nicht wünschen. Gute Besserung natürlich. Und deswegen durften Sie ran.
Dafür, Herr Fiedler, wenn er uns gerade zuhört, die Musik ist nur für ihn. Tagesordnungspunkt 2. Es war eine kurze Sitzung, müssen wir sagen. Darum strecken wir auch gerade so. Wie so ein... Man streckt ja manche Sachen.
Gut, wir müssen ja nicht auf 30 Minuten.
Nein, kommen. Müssen wir auf gar keinen Fall. Also machen wir ganz schnell, Herr Ried. Berichte. Es ging los mit der Feuerwehr.
Genau, wir hatten in der letzten Sitzung Landesprämien für die Feuerwehrleute, die schon sehr lange in der Einsatzabteilung sind. 30 und 40 Jahre in unserem Falle hier. Und in dieser Sitzung dachten wir, wir sollten vielleicht auch mal dann so die Zukunft der Feuerwehr ein bisschen im Blick nehmen und mal die Leute, Männer und Frauen, kommen lassen und vorstellen und auch mit einem kleinen Präsent versehen, die dieses Jahr ihren Grundlehrgang gemacht haben, also jetzt quasi Feuerwehrleute sind, mit in den Einsatz fahren dürfen und können und dann eben da auch entsprechend tätig werden dürfen. Und das waren dieses Jahr ziemlich viele bei uns, das waren 15 insgesamt. 10 davon waren gestern da.
10 waren anwesend, ja. Mit einer Besonderheit.
Mit einer Besonderheit. Das waren 6 Frauen und 4 Männer. Also ein Frauenüberhang. Das merkt man auch dann in der Feuerwehr. Und das tut der Feuerwehr, glaube ich, auch ganz gut. Es macht auch so die, also ich finde das auch sehr gut, dass einfach so die Wahrnehmung ist, dass Feuerwehr jetzt nicht etwas ist, was hauptsächlich von Männern irgendwie gemacht wird, sondern dass das wirklich auch im Grunde für alle eine sinnvolle, interessante Beschäftigung ist. Und das hat man einfach gut gesehen. Die jungen Frauen, die zu uns kommen, sind sehr motiviert und machen ihre Sache auch sehr gut.
Die haben eine kleine Prämie von ihm bekommen, ne? Oder so ein kleines Präsent.
Genau, da war ein Kölbe-Gutschein drin. Ja, es war mir aber einfach wichtiger, dass man einfach sieht, wir treffen ja laufend auch Entscheidungen, die mit der Feuerwehr zu tun haben. Und das sind hohe Investitionen, die wir da tätigen. Und es war mir einfach wichtig, dass man auch sieht, da sind auch wirklich junge Leute dahinter, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Idealfall das alles nutzen werden. Und dann, glaube ich, ist es für Gemeindevertreterinnen und Vertreter doch nochmal ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn man dann seine Hand dafür hebt und weiß, gut, da sind auch echt jetzt konkrete Leute dahinter, die das dann die nächsten Jahre auch nutzen werden.
Es hat schönerweise auch Applaus gegeben.
Ja, das fand ich auch gut. Also das ist auch ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich jemand so quasi für die Feuerwehr jetzt einfach so entscheidet. Klar, da sind einige dabei, die halt kennen das aus der Familie, also die wissen schon ziemlich genau, was auf sie zukommt. Dann gibt es aber auch andere, da ist das in der Familie gar nicht irgendwie, da weiß man, sind die Freunde vielleicht bei der Feuerwehr oder so und dann geht man halt mit. Und das ist schön, weil genau so funktioniert das eigentlich auch.
Haben Sie mal Einblick bekommen können, was in so einem Grundlehrgang vorkommt? Wahrscheinlich löschen, jetzt naiv.
Ja, also hauptsächlich der Umgang mit den ganzen technischen Geräten auch, ne, mit den Pumpen und
die Bezeichnung wahrscheinlich, wo sind die Sachen zu finden, die müssen gereinigt werden und all sowas,
genau,
Pflege, Wartung.
Wie man aber auch gemeinsam quasi so strategisch und taktisch an so einen Brand beispielsweise rangeht, so das muss man ja alles auch ein bisschen einüben und da gibt es einfach Standards, die man lernen muss und den Umgang, wie gesagt, mit den Geräten und dann, ja, wenn man das gemacht hat, sind 4 Wochenenden, dann und dann gibt es eine kleine Abschlussprüfung und wenn man die bestanden hat, dann ist man offiziell Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau.
Der nächste Punkt war auch ein interessanter, Ehrenamtlich ist Herr Euker da gewesen. Der hat sich vorgestellt, was er so alles macht. Er hat früher mal im Finanzwesen gearbeitet.
Ja.
Und hat über Schuldnerberatung gesprochen.
Ja, also das ist Schuldnerberatung im engeren Sinne, ist das, was entsprechende Beratungsstellen machen. Was er anbietet ehrenamtlich, ist quasi ein sehr niederschwelliges Angebot für Menschen, die aufgrund jetzt auch der wirtschaftlichen Entwicklungen und Preisentwicklungen vielleicht oder auch schon tatsächlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, einfach eine Beratung anzubieten für Dinge, die sie tun können, bevor sozusagen die ganze Maschinerie, die das Finanzamt bereithält oder auch andere, um Geld einzutreiben oder ja eben zu pfänden, um das eben abzuwenden und den Leuten einfach eine gewisse, ja, sag mal, Selbstständigkeit und ja letztendlich auch die Verfügung über ihr Geld zu erhalten, gleichwohl natürlich Schulden bedient werden müssen, das ist völlig klar.
Es war so amüsant, dass er früher, er ist inzwischen pensioniert, auf der anderen Seite war und diesen Job sozusagen also insofern genau weiß, was auf Menschen zukommt und welche Möglichkeiten es auch gibt, damit umzugehen.
Genau, das macht's, glaube ich, aber auch. Ich glaube einfach, dass man, wenn man so im Vollstreckungsdienst arbeitet, da sieht man, glaube ich, auch sehr viele, sehr schwierige Konstellationen bei Menschen, den Familien. Und ich finde das schön, dass er vor diesem Hintergrund sagt, also könnt ihr auch sagen, das ist mir jetzt egal oder ich will damit nichts zu tun haben, so, sondern er sagt, nee, ich möchte jetzt eigentlich, wenn ich ein bisschen Zeit habe, eigentlich anbieten, dass Leute zu mir kommen können. Ich erkläre denen mal, was sie machen können, damit Leute wie ich sozusagen gar nicht erst klingeln müssen.
Auch war ihm wichtig noch zu betonen, dass er nicht in unserer Gemeinde Kölbe wohnt, nah dran, aber dass man auch keine Sorge haben muss, wenn man ihn zur Beratung heranzieht, seine Dienste in Anspruch nimmt, seine Beratungsdienste in Anspruch nimmt, dass das hier nicht sofort jeder im Dorf weiß oder in der Gemeinde.
Nein, und er macht das sowieso auch, also höchst vertraulich. Wir werden, denke ich, im neuen Jahr, das werden wir dann auch entsprechend veröffentlichen, eine Möglichkeit schaffen, dass man mit ihm Termine vereinbaren kann. Also, dass man nicht zu einer bestimmten Zeit irgendwo hingehen muss. Dass also auch nicht, wenn man jetzt, was weiß ich, andere zufällig zur selben Zeit an der Gemeindehalle, wo immer vorbeilaufen und sehen, da geht jemand rein. Da heißt, aha, jetzt geht der also zu dem Berater für die Leute in finanziellen Notlagen, sondern dass wir das irgendwie ein bisschen anders strukturieren. Und dann ist das vielleicht auch in so einem geschützten Raum, dass ich dann auch noch mehr Leute dann trauen, da einfach hinzugehen.
Genau, im Augenblick ist die Kommunikationsbrücke der Ortsvorsteher in Kölbe, also im Ortsteil Kölbe, Robert Zwick. An den kann man sich sonst wenden, wenn man den Kontakt aufbauen möchte.
Ja, wobei das ist eigentlich so nicht gedacht am Ende. Also das ist momentan so. Ist
aber momentan die Brücke, ja.
Perspektivisch soll das eigentlich über andere Formen von Multiplikatoren laufen. Das ist idealerweise über die Kirchen beispielsweise, über unsere Seniorenbeauftragte und so weiter. Das werden wir beim neuen Jahr alles nochmal festsuchen und dann auch entsprechend bekannt geben.
Also wer jemanden kennt, der in solchen Schwierigkeiten steckt, unbedingt das weitergeben, das Wissen.
Genau,
ganz unbedingt. Genau dafür ist es ja auch da. Der dritte Bericht, der ging um die Grundschule Bürgeln.
Genau, da gibt es mit dem Landkreis Gespräche um einen Neubau. Es gab einen Ortstermin Anfang November, mit dem alle beteiligten Stellen dabei waren. Und es geht jetzt im Grunde darum, wie läuft das jetzt weiter? Das ist ein Projekt, das läuft mehrere Jahre. Die Grundschule ist in ihrem jetzigen Zustand ja, so nicht zukunftsfähig aus mehreren Gründen. Also die Bausubstanz ist nicht sehr gut. Seit fast Jahrzehnten kann man jetzt mal schon sagen, wird da mit Containern gearbeitet. Es gibt keine Entwicklungsmöglichkeiten und jetzt wenn das verpflichtende Ganztagsangebot ab 26 nach und nach aufgebaut wird, sind eigentlich gar keine Kapazitäten für da. Also da muss dringend was passieren. Unser Interesse ist, dass das, auch wenn wir wissen, dass das sehr, sehr lange dauern wird, dass aber jetzt sozusagen die Handbremse gelöst wird, das Gaspedal getreten wird und wir jetzt da losfahren.
Wer ist denn dafür verantwortlich, dass diese Schule baulich auch in Ordnung ist?
Der Landkreis als Schulträger.
Mhm. Macht der da nichts?
Nee, nein, der macht schon was. nur der hat sehr viele Schulen. Und es gibt ja auch ein Investitionsprogramm, der sehr viel, 100 Millionen Euro bis 26 in die Grundschulen fließen, die anderen Schulen, für die der Landkreis zuständig ist, aber da ist eben die Grundschule Bürgeln nicht mit drin. Und das ist ein bisschen misslich und deshalb wollen wir schon erreichen, dass es da nochmal kleine Veränderungen und Verschiebungen gibt, die einfach dazu führen, dass bei uns in Bürgeln eben schneller da drangegangen wird. Kräften. Das heißt jetzt für uns im nächsten Jahr, in 2023, werden wir hier in der Verwaltung und ich in Person dann die Schritte erstmal machen, die man halt braucht, um sozusagen überhaupt in so ein Bauleitplanverfahren zu kommen und dann einfach einen Standort zu finden und zu schauen, wie das am Ende aussehen kann. Und das werden wir eben machen, weil wir denken, dass wir vor Ort, klar, wir haben die besseren Ortskenntnisse als der Landkreis und ich denke, wir sind da vielleicht auch ein bisschen schneller und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn wir den Kreis da einfach unterstützen. Wie gesagt, die haben sehr viele Schulen zu betreuen und da muss man eben doch immer mal wieder präsent sein und Präsenz zeigen und am besten immer mit einem neuen Schritt und das haben wir jetzt gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht und dann wird der Landkreis da sicherlich da gerne drauf zurückgreifen und er hat auch zugesagt, dass er das, was notwendig ist, sozusagen auch finanziert.
Also es ist im Augenblick der Versuch, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit in Bürgeln aufmerksam zu machen, dass da was getan werden muss und zwar bald.
Ja, die Aufmerksamkeit ist, glaube ich, seitens des ersten Kreisbeigeordneten und des Landkreises schon da, aber wir wollen, dass die Aufmerksamkeit auf diesem Niveau bleibt. Sie sollte nicht vermindert
werden. Schön ausgedrückt, ja. Sie sagten auch in der Sitzung, dass dieses Containerdorf, was diese Schule gerade so darstellt, schon ziemlich, ziemlich lange so ist, ne?
Ich weiß gar nicht genau, wie lange, aber ich weiß, dass als wir nach Bürgeln zogen, das war 2009, da standen da schon Container. Und ich meine, dass der Ortsvorsteher mir mal gesagt habe, dass er selber, als er noch in die Grundschule ging, irgendwie schon mit Containern zu tun hat. Das weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich das richtig sortiert habe, aber also die müssen da schon sehr lange stehen.
Tja, der Ortsvorsteher, der das gesagt hat, ist schon gestandener Mann.
Ja, das ist ein Weilchen her und das scheint aber tatsächlich auch schon so lange zu sein. Also ich kenne noch diese alten Container, das weiß ich noch, die waren irgendwann auch so marode, dass die weg mussten, ne? Und jetzt kamen dann neue Container und das ist halt irgendwo nicht so zukunftsträchtig.
Das ist schon krass, ja. Tagesordnungspunkt 3. Es gibt, der heißt wieder, der hat so einen schönen Titel, den habe ich schon mal vorgelesen, Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplans, nur mal sowieso, vorhabenbezogener Bebauungsplan unterm Bornrhein 2. Nochmal zur Verortung, wo ist der Bornrhein 2? Unterm Bornrhein, sorry.
Das ist das Gelände der jetzigen SB-Union am Ortseingang von Bernsdorf herkommend, direkt nach den Gleisen und dem ehemaligen Kornhaus-Ruppersberg rechts rein.
Genau, diesmal haben sie es ohne Protest mir erklärt. Beim letzten Mal wollten sie es mir nicht sagen.
Ich bin lernfähig, Herr Herzberg. Ich habe mir das auch gemerkt, dass ich das richtig erklären muss.
Beeindruckend, ich mache da gerade mal ein Häkchen dran.
Gut. Ein Smiley wäre mir lieb.
Ein Smiley. Was ist da eigentlich los? Was soll da passieren? Wir haben also gestern Abend einen Vortrag bekommen. Anwesend waren Frau Röhrl und dann Herr Jenny Hampel. Die sind, also ist einmal die Firma Viora, die hat als Projektträger einen Vortrag gemacht und hat mal vorgestellt, was da Pläne sein könnten, was da passieren soll.
Genau, also Frau Röhrl ist Eigentümerin eines Teils, genau, und Jenny Hampel für den Projektträger. Also jetzt ist ja da dieser Großmarkt letzten Endes, die SB-Union wird dort wegziehen und dann ist ja die Frage, was passiert mit dem Gelände und die Idee ist, dass dort, was Sie gestern vorgestellt haben, insgesamt 5 Baukörper entstehen, eine Altenpflegeeinrichtung mit bis zu 100 Plätzen und noch 4 weitere Gebäude mit insgesamt 60 Wohneinheiten für betreutes Wohnen, altersgerechtes Wohnen, also barrierefrei sollen alle Wohnungen sein, Wohnungen auch für die Familien geeignet sind und eben aber auch Wohnungen, die ja für Alleinstehende sind oder für Menschen, die einfach wenig Platz brauchen oder möchten und das Ganze, denen natürlich auch normales Wohnen ohne jetzt Betreuungsangebot dabei, aber eben auch teils mit Betreuungsangebot.
Um das nochmal so ein bisschen transparent zu machen, Herr Ried, warum müssen die Frau Röhr und der Herr Jenny Hampel zu uns kommen und das Ganze erzählen? Das machen doch normalerweise die Leute nicht, wenn sie was bauen wollen. Was ist da der Grund? Was ist hier so kompliziert oder anders?
Also kompliziert ist da im Prinzip gar nichts, weil das ein Bauleitverfahren ist, beziehungsweise vorbereitet, vorhabenbezogener Bebauungsplan ist, wie er ganz normal aufgestellt wird, egal ob das jetzt ein Einzel- oder eben so ein größeres Vorhaben ist. Aber es gab den Wunsch einfach, dass das nochmal vorgestellt wird, was die denn genau vorhaben. Es sind ja auch Einrichtungen mit so einer alten Pflegeeinrichtung, die für die ganze Gemeinde eine besondere Bedeutung haben. Und es ist letztlich auch so, dass die Gemeindevertretung dem ja zustimmen muss. Und wenn man dafür die Hand hebt, dann muss man auch schon genau wissen, worum es da geht. Ja, letzten Endes ist das etwas, was die Gemeinde die nächsten Jahrzehnte mitprägen wird. Ne? Das ist ja im Ortseingang, das neu gebaut wird, dann ist das auf eine Nutzung von mehreren Jahrzehnten angelegt.
Und das verändert Infrastruktur und hat einige Effekte, ja, die das so mit sich bringen, ne?
Ja, wobei ich glaube, das ist alles noch recht überschaubar, aber es schafft halt Infrastruktur quasi für uns hier vor Ort, die wir halt derzeit nicht haben oder nicht in ausreichender Kapazität haben, nämlich eben tatsächlich Pflegeplätze und auch Wohnraum vor allen Dingen, ne? Das darf man nicht unterschätzen, wir haben Wohnraumknappheit konkret bei uns. Und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn einfach die Projektträger bei solchen größeren Vorhaben in die Ausschüsse, in die Vertretung kommen und das einmal vorstellen. Wenn man dann Fragen hat, kann man die einfach direkt an die Projektträger richten, denn wir als Gemeinde machen da ja, sind Planungsbehörde und klar, wir begleiten das, aber wir wissen natürlich auch im Wesentlichen, was da passieren will, aber wir haben natürlich nicht den Einblick darin, was genau die Hintergründe sind, also mit welcher Motivation jetzt beispielsweise jemand etwas macht oder was er sich dabei denkt, warum das jetzt das alten Pflegeeinrichtung 100 Plätze benötigt und so. Das ist halt ganz gut, wenn das einfach die Projektträger direkt erklären.
Wie man sieht, wird das auch sehr ernst genommen von der Gemeindevertretung. Alle drei Ausschüsse werden sich mit diesem Tagesordnungspunkt im neuen Jahr damit beschäftigen und weiter auseinandersetzen, wie die Haltung zu diesem Tagesordnungspunkt ist.
Genau.
Tagesordnungspunkt 4, Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Kölbe für das Haushaltsjahr 2023 und Investitionsprogramm 22 bis 26. Sie hatten Ihren Auftritt.
Ja, vielleicht für jeden Bürgermeister, jede Bürgermeisterin der wichtigste Tagesordnungspunkt des Jahres, die Einbringung des Haushaltes. Das hat sich ja bei uns etwas komplizierter dargestellt für das kommende Jahr, weil unsere Finanzsituation in 2023 aus vielerlei Gründen sehr speziell ist, sehr speziell angespannt. Bei Marburg ist sie auch sehr speziell, aber in die andere Richtung. Mhm. Und wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv und sehr engmaschig an dem Haushalt gearbeitet, um jetzt einen Haushalt vorlegen zu können, der in seinem gesamten Zahlenwerk so auch genehmigungsfähig ist und uns auch dann eben entsprechend handlungsfähig macht.
Das heißt, wie viele Milliarden Schulden hatten wir nochmal?
Nein, also Milliarden haben wir schon mal gar nicht.
Sehen Sie, man ist von der Bundespolitik immer so, man muss Milliarden, sonst ist das nicht ernst zu nehmen.
Ja, manchmal wünsche ich mir auch so Fähigkeiten aus der Bundespolitik, da würde ich auch einfach mal ein Sondervermögen bilden und dann mit dem Geld einfach machen, was mir gerade einfällt. Aber das geht so nicht auf der kommunalen Ebene. Wir müssen richtig rechnen und wirtschaften. Und wir haben ja Einnahmeausfälle so in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro fürs nächste Jahr zu verdauen, haben aber gleichzeitig auch Mehraufwendungen für klar, Personal, Energie, was auch immer, die üblichen Steigerungen und kamen da so ein bisschen an die, also da schien so am Horizont so die 3-Millionen-Marke beim Defizit auf sozusagen und das haben wir aber jetzt ganz gut abgefedert durch eine sehr, sehr, sehr genaue Rechnung, Planung, haben auch vieles gestrichen, haben manches, nehmen wir aus dem Jahr 22 quasi mit rüber, was wir dann nicht extra nochmal in 23 neu ansetzen müssen. Dann kommen wir letzten Endes auf ein Defizit von rund 600.000 Euro noch.
Das ist erstaunlich, dass Sie das so weit runterdrücken konnten.
Ja, das ist aber auch schmerzhaft, ne? Also es ist jetzt so, dass da schon auch Dinge einfach wegfallen. Das wird vermutlich von außen gar nicht so richtig wahrgenommen werden, hoffen wir zumindest auch, weil wir einfach durch die Verzögerungen, die in diesem Jahr gekommen sind und wir kamen ja aus den beiden vorigen Corona-Jahren ja schon mit gewissen Verzögerungen in manchen Dingen, einfach auch so viel aufgelaufen ist, dass wir auch gut damit zu tun haben werden, einfach nur diese Reste abzuarbeiten. Trotzdem müssen wir ja auch, und jetzt kommen wir zu den wichtigen Investitionsvorhaben, über die wir ja schon immer mal gesprochen haben, die Feuerwehrgerätehäuser und die Kindertagesstätte in Schönstadt, das muss auch einfach vorangehen, ne? Und dafür muss auch das Geld bereitstehen, dafür steht das Geld auch bereit und das wird, glaube ich, unsere Arbeit im nächsten Jahr doch sehr stark bestimmen und da werden wir an vielen Stellen, glaube ich, jetzt auch deutlich vorankommen. Aber werden eben nicht alles machen, was vielleicht auch noch wünschenswert wäre.
Sie sagten ja schon bei unserer letzten Episode, die wir aufgenommen haben, dass möglicherweise 2024 Ihr heikler wird. Steht das noch, die Aussage?
Nee, halt 24 wird es für uns besser.
Besser?
Besser. Also insgesamt, was die Kommunalfinanzen
angeht. Wenn ich mich richtig erinnere, sagten Sie, na, das könnte sein, weil wir nicht wissen, wie der ganze Kommunalausgleich ist und sowas, dass wir 24 da vielleicht noch.
25, weil in 25 wird das 25, neue Kommunalfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Und dann weiß man aber nicht, wie der dann aussieht. Also da könnten theoretisch, das könnte für uns auch nachteilige neue Bestimmungen geben. Das gucken wir schon sehr genau an. Also der Hessische Städte- und Gemeindebund guckt das sehr genau an. Das werden wir so, ich denke, in 24 werden wir auf jeden Fall finanziell besser dastehen. Das heißt nicht, dass das dann ein ganz einfacher Haushalt wird, mit dem wir dann quasi aus den mit sprudelnden Finanzquellen arbeiten können. Das sicherlich nicht, aber es wird deutlich einfacher werden, den zu beplanen. Und ja, was dann 25 ist, das müssen wir dann sehen. 24 gibt es eine neue Gesetzgebung. Erstmal wird nächstes Jahr im Oktober neuer Landtag gewählt. Gibt es eine neue Landesregierung.
Echt, ist das schon wieder soweit?
Es ist schon wieder soweit, genau.
Und dann ach, was Sie alles im Kalender schon stehen haben.
Ja. Ja, wir müssen das ja auch alles durchführen hier vor Ort. Das ist ja immer schön, dass die Wiesbaden irgendwie gewählt werden, also für Wiesbaden gewählt werden muss und der Termin auch vielleicht jetzt irgendwann mal feststeht und wir dann eben alles vor Ort dann entsprechend umsetzen müssen. Mhm.
Wir halten alle auf dem Laufenden, wie es mit dem Haushalt weitergehen wird. Jetzt ist der Haushalt, das haben Sie dann gestern auch getan, weil ich nun mal den Vorsitz gestern hatte, haben Sie mir den Haushalt übergeben. Der wurde dann weitergereicht von mir an den Dr. Jürgen Bunde, der dem Haushalts-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorsitzt, der das stellvertretend jetzt für die Ausschüsse entgegengenommen hat, die nämlich am 11. Januar alle zusammen tagen werden über den Haushalt. Und da passiert jetzt politische Willensbildung. Was wird gewollt, obwohl Sie es alles so schön gemacht haben? Wird da irgendwo was gestrichen? Wird gesagt, das muss anders aussehen? Möglicherweise müssen Sie dann schon wieder arbeiten.
Davon gehen wir aus, aber ich freue mich dann auch auf die Gegenfinanzierungsvorschläge, die dann sicherlich mit diesen ganzen Änderungsvorschlägen auch noch kommen.
Das ist ja schon ein bisschen gemein, ne? Nachdem Sie jetzt so durchgebaggert sind, hier, da ist ja auch die Finanzabteilung hier, die Fachleute alle. Und dann müssen wir, die das alle ehrenamtlich machen, da haben wir nur begrenzte Schnitte, oder? Also, wenn Sie so sagen, so suffisante Gegenfinanzierung.
Ja,
eigentlich müssen wir Sie dann beauftragen, Herr Rietz, jetzt machen Sie es möglich.
Ja, Sie müssen mir aber auch sagen, wie. Also das ist ja der Unterschied.
Wir werden mal sehen, wer das Ihnen sagt.
Ja. Da habe ich schon konkrete Vorstellungen, wer mir das sagt. Okay. Aber ich sag mal, als Gemeindevertreterinnen und Vertreter kann man ja, ist man ja gedanklich auch ein bisschen freier sozusagen. Dann kann man sich ja auch Dinge wünschen, wenn hier in der Verwaltung sitzt, dann guckt und schlägt zum Beispiel mal diese ganzen Paragraphen auf, die in der Hessischen Gemeindeordnung zum Haushalt stehen und sagt dann, ja, das wird jetzt aber dann schwierig, wenn wir dann jetzt hier da was verändern und sich dann das ganze Gefüge sozusagen verschiebt, dann wird hier irgendwann eine Zahl plötzlich so, dass die Aufsichtsbehörde sagt, das geht's aber so nicht, ne? Ihr habt da, was weiß ich, zu wenig für die Kredittilgung dann drin oder ihr könnt nicht einfach hier quasi mit irgendwelchen Ansätzen planen, wenn ihr eigentlich in der Situation seit, dass der Haushalt defizitär ist. Das wird man dann mal sehen müssen. Und dann kommt noch hinzu, und das ist etwas, was die Gemeindevertretung tatsächlich gar nicht so richtig im Blick haben kann, weil dafür muss man einfach tatsächlich in der Verwaltung sein, das ist auch die Liquidität. Also wir müssen ja auch gucken, dass wir das dann, wenn es fällig wird, auch bezahlen können. Und das, also vielleicht muss ich sagen, es ist nicht so, dass wir quasi einmal am Anfang des Jahres das Geld fürs Jahr bekommen und dann arbeiten wir das sozusagen langsam ab, sondern es gibt immer bestimmte Termine, zu denen die Grundsteuer eingezogen wird, zu denen die Einkommensteueranteile kommen, dann geht die Kreis- und Schulumlage wieder ab und so weiter und so weiter. Und da muss man eben gucken, dass immer auch genug Geld da ist in diesem Moment, in dem man das dann macht.
Sie haben ja auch, muss man ja auch dazu sagen noch, Herr Rietz, Sie haben ja allen Fraktionen auch angeboten, Sie stehen zur Verfügung, damit solche Gespräche genau im Vorfeld gemacht werden. Und nicht erst, wenn man dann die nächste Sitzung der Gemeindevertretung hat, Ende Januar, und dann auf einmal muss sowas neu ausgehandelt werden.
Genau,
verzögert sich nochmal, das will eben genau verhindert oder soll verhindert werden.
Aber letzten Endes ist es so, am 30.01. steht der Haushaltsbeschluss an, was auch immer die Gemeindevertretung dann beschließt, werden wir so ausarbeiten und weitergeben an die Aufsichtsbehörde und dann
geschieht.
Wird die das sagen, was wie das ist.
Ja, Herr Rietz, danach hatten wir, da war die Sitzung schon rum, wir haben unsere vier Tagesordnungspunkte gehabt und danach haben wir noch ein bisschen zusammen da rumgestanden, nicht wahr?
Ja, es gab auch noch was zu essen und zu trinken. Das ist in der letzten Sitzung eigentlich üblich im Jahr, ist die letzten 2 Jahre allerdings ausgefallen, Corona-bedingt. Ist aber eigentlich schon so mal ganz schön. Und was ich wirklich schön fand, ist, dass an den Städtischen die Fraktionen auch durcheinander gemischt waren.
Ja.
Also, dass man nicht so jeder bildet so sein Tischchen oder sein Grüppchen, sondern dass das wirklich auch ein bisschen durcheinander ging. Und das ist eigentlich schön, weil letzten Endes ziehen wir ja alle am selben Strang. Und das kann man sich bei solchen Momenten dann auch nochmal bewusst machen.
Da waren aber auch mehr als 3 Tische, ne? Sonst wäre es ein Zwangseffekt gewesen. Es war ja alles freiwillig.
Ja. Also, wir haben Wahlmöglichkeiten gelassen.
Da ist ja auch noch Musik im Hintergrund, Herr Ried. Ich glaube, die sind alle noch nicht fertig. Wir müssen da wieder hin.
Oh ja, die Party läuft noch.
Schöne Weihnachten Ihnen erstmal und all unseren Zuhörern, obwohl wir werden vielleicht noch was zu Weihnachten dazu.
Ein bisschen was Weihnachtliches.
Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Wir gucken gleich mal. Ja. Ciao, ciao.
Tschüss.